Jeder kennt das. Man hat es eilig, will das Haus verlassen und wie im Autopilot greift man an die Stelle, an der wir eigentlich unseren Haustürschlüssel vermuten würden, weil er immer dort liegt. Aber hin und wieder geht dieser Griff doch ins Leere. Dass Haushalts- oder Gebrauchsgegenstände scheinbar spurlos verschwinden, ist in der Regel nichts Ungewöhnliches und meist gibt es auch eine logische Erklärung dafür. Zudem können die Dinge ja nicht einfach weg sein. Oder? Doch was, wenn nicht nur Gegenstände, sondern gleich mehrere Menschen scheinbar spurlos verschwinden? Und zwar nicht in einer überfüllten Stadt oder einem riesigen, dicht bewaldeten Gebiet, sondern auf einer winzigen, einsamen Insel, dessen einzige Verbindung zur Außenwelt ein Versorgungsschiff ist. Genau das ist im Winter 1900 auf der schottischen Insel Eileen Moor geschehen. Drei erfahrene Leuchtturmwärter verschwanden spurlos von einem Ort, von dem sie ohne Hilfe eigentlich gar nicht hätten wegkommen können. Die Tür des Leuchtturms stand offen, das Feuer im Kamin war erloschen und das Essen auf dem Tisch unberührt. Kein Hinweis auf einen Kampf, keine Spur eines Fluchtversuchs, nur ein Logbucheintrag, der mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen,
die ihr gerade im Kopf habt.
Wir sprechen hier über True Crime, die Abgründe der menschlichen Psyche, unerklärliche Mysterien und eigentlich alles, was einem eine Gänsehaut beschert. Und heute wird es wieder, der Titel verrät es bereits, äußerst rätselhaft, mystisch und vielleicht auch ein kleines bisschen unheimlich an der einen oder anderen Stelle. Was für mich so viel bedeutet wie gemütlich.
Ja, richtig. Ja. Für dich bedeutet es gemütlich, für mich auch. Für mich auch.
Ja, es wird heute ein gemütliches Ausmaß sein, auf jeden Fall. Ja. Wir haben gerade schon einen kurzen Teaser auf das, was uns heute erwartet, gehört. Pia, wann hast du das letzte Mal was so hart verloren, dass du dachtest, es hat sich in Luft aufgelöst?
Weiß ich nicht, ich bin nicht so...
Nicht so der Verliermensch.
Nee, ich habe eigentlich alles da. Es doch, ein paar Kopfhörer fehlen mir seit 2,5 Jahren oder so. Ich habe sie irgendwann ersetzt. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe sie nirgendwo gefunden, auch nachhaltig nirgendwo mehr gefunden, was sehr schade war. Ich mochte sie sehr. Sie waren sehr bequem. Weiß es nicht. Ich habe die. Okay. Ich hatte sie irgendwann zuletzt mal beim Sport vor 2,5 Jahren.
Vielleicht liegen sie noch immer da.
Nee, die sind nicht abgegeben worden. Also.
Vielleicht hat sie einfach jemand mitgenommen.
Ja, also bitte in ihr Kopfhörer.
Ja. So. Weiß ich nicht.
Ohrenschmalz.
Lecker, lecker. Ja.
Oh, ich muss eine Geschichte erzählen.
Okay.
Darf ich was Witziges erzählen?
Darfst du.
Letzte Woche. Ich habe letzte Woche wild geträumt. Ich träume ja selten.
Ja, stimmt, tust du wirklich.
Ja, pass auf. Ich hatte in der Nacht hatte ich 2,5 Stunden REM-Schlaf.
Oh Gott, okay, den hast du genutzt auch.
Ich habe wirklich geträumt. Ich habe geschlafen und ich hatte abends nichts mehr gegessen, weil ich in eine sehr lange Unterhaltung verstrickt war. Und dann war es zu spät und ich dachte mir, nee, komm, ich gehe jetzt pennen. Ich hatte Hunger. Ich habe nachts von einem Schokolade geträumt.
Von Schokolade? Aber ja, das ist doch voll geil.
Warte. Also, ich habe manchmal nehme ich meine Kopfhörer, weil sie unbequem werden, aus dem Ohr raus. Und aus irgendeinem Grund hatte ich meinen Kopfhörer in der Hand. Ich hatte meinen Kopfhörer in der Hand. Nachts. Und ich habe von Schokolade und ich bin davon wach geworden, dass ich mir meinen Kopfhörer in den Mund gesteckt habe. Ich hatte meinen Kopfhörer im Mund.
Und das ist ein bisschen eklig, aber es ist auch arschwitzig. Ich habe mich vorne jetzt runtergeschluckt, da hättest du ja am Faden wieder rausziehen
können. Der ist so ganz klein, nein, der hat keinen Faden, das ist ein kleiner Schlaf-Dings-Kopfhörer. Und ich habe den einfach in meinen Mund gesteckt, weil ich dachte, das wäre... eine Praline. Und dann bin ich wach geworden, hab das Ding aus meinem Mund genommen und musste so über mich lachen.
Leute, ihr hört Podcasts und Hörbücher zum Einschlafen hören, ist nicht ganz ungefährlich.
Ja.
Okay, das ist arschwitzig.
Das ist richtig geil, oder?
Ja.
Und ich träume nie, aber das war witzig.
Du hast es ja auch ausgeführt, nicht nur geträumt.
Wirklich, ich habe den so eingebaut und der war in meinen Fingern. Ich habe ihn
Ich drücke dir Daumen, dass du so bald nicht wieder träumst. Ja.
Danke.
Geil.
Das ist seitdem nicht wieder vorgekommen.
Ja, Gott sei Dank.
Zwei Stunden Tiefschlaf.
Vielleicht sind da deine Kopfhörer. Du hast sie einfach gegessen.
Aber, ich meine doch.
Meine Kopfhörer sind seit zwei Jahren, suche ich die.
Deswegen ist, also, ich meine, sorry Leute, aber man muss ja weiterdenken. Also, man muss ja weiterdenken. Das heißt, sie würden jetzt da chillen in meinem Bauch seit zweieinhalb Jahren.
Nee, die werden schon Klo
aber
und
das Ding ist, deswegen meine ich, muss man weiterdenken, das wäre mir aufgefallen. Das waren Bluetooth-Kopfhörer, die waren an einem Kabel dran, was hinter dem Nacken
ist. Das ist der schwarze Faden, der dir die ganze Zeit aus dem Mund hängt. Was ist das? Die Folge ist jetzt schon cursed einfach.
Ja, total.
Nicht nur thematisch, sondern auch.
I'm sorry.
Boah, es ist aber. Es ist okay. Wow.
Ja, ja. Okay. Das ist zu der Frage: Was habe ich zuletzt verloren?
Kokain. Ma, ich wusste, das war doch dieser Ausschnitt aus den Nachrichten, wo so ein richtig bewegender Beitrag kam und die Moderatorin so einen harten Cut hingelegt hat, einfach gesagt, Kokain.
Ja,
und so habe ich mich gerade gefühlt, okay, weil wir müssen jetzt im Tagesgeschäft weitermachen.
Verstehe ich.
Ich weine sehr, noch immer.
Ja.
Okay.
Und am Ende des Tages hast du gerade auf meine Frage mit, was habe ich zuletzt verloren, mit Kokain geantwortet.
Also um das kurz klarzustellen,
nein.
Das war eine popkulturelle Anspielung.
Ja.
Ich habe noch nie Kokain besessen, ich habe es noch nie konsumiert.
So.
Also kann ich es auch nicht verloren haben.
Genau.
So.
Nur Kopfhörer.
Okay. Und Apple Pens.
Mhm. Ach ja.
Ja. Damit wir uns jetzt kurz noch ein bisschen akklimatisieren können, würde ich sagen, hören wir kurz noch ein Wort von unserem heutigen Kooperationspartner Koro. Und danach gucken wir mal, wie es denn sein kann, dass drei Menschen scheinbar spurlos von einer einsamen Insel verschwinden.
Yes.
Pia, was ist denn dieses Mal in deinen Warenkorb bei Koro gewandert?
Ha, also, nachdem ich ja die letzten Male immer meine heißgeliebten Apfelchips empfohlen habe, möchte ich auch dieses Mal mit den gefriergetrockneten, muss man ja sagen, Erdbeeren punkten, weil die sind nämlich genauso knackig und die schmecken auch, also die haben so eine
die kann man auch so
schitzige
snacken.
Konsistenz, total.
Mhm.
Und wenn ich mir abends so mein Tellerchen mache für den Fernseher, dann kommen da immer die Erdbeeren und die Apfelchips drauf.
Mhm.
Und es ist richtig crunchy, Leute. Man hört, wenn man die isst. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist das.
Ja,
Ding.
Es macht so.
Und Pro-Tipp von meiner Seite, hier Müsli-Bowl-mäßig und so. Wir sind ja im Müsli-Bowl-Game zu Hause. Und Kakaonips habe ich mir bestellt, weil die gibt es nämlich bei Koro im Megapack.
Und die sind auch immer leer.
Das Ding ist, genau, die sind immer leer. Und die Sache ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr Kakaonips konsumiert. Ich habe echt in letzter Zeit richtig doll Probleme, die im Handel zu kriegen. Also ich fahre durch alle möglichen Drogerien, ich kriege sie nicht mehr. Das
Krass.
Heißt, ich bin auch darauf angewiesen. Und übrigens hat der große, hier dieser große Online-Händler, bei dem ich das letztens versucht habe zu bestellen, auch die Lieferung gekündigt, weil das Produkt nicht mehr da ist.
Wild.
Also Kakaonips.
Koro hat sie noch?
Ich hatte jetzt geguckt. Und ja.
Geil.
Also ran an die Kakaonips.
So.
Und du?
Ich musste dringend das Bio-Bären-Granola nachbestellen. Das war nämlich schon wieder leer. Und ganz ehrlich, vor Koro dachte ich immer, was soll ich als Einzelperson mit Großverpackungen? Musste dann aber sehr schnell feststellen, dass es einfach super praktisch ist und absolut Sinn macht, gewisse Dinge in Großverpackungen zu bestellen. Nicht nur, weil es eben Verpackungsmüll spart, sondern auch, weil die Lebensmittel so gut wie alle super lange haltbar sind.
Und du kannst sie super gut wieder verschließen.
Richtig. Und manche Lebensmittel in herkömmlichen Größen sind einfach gefühlt immer leer, wie zum Beispiel Kakaonips ja. oder gepuffter Amaranth. Und dann lohnt es sich einfach auch online zu bestellen.
Voll.
Weil alle herkömmlichen Supermärkte diese großen Größen meistens überhaupt nicht anbieten.
Wenn sie denn das gewünschte Lebensmittel überhaupt da haben. Ich bin sehr gebeutelt.
Ja, aber Koro kommt zur Rettung. Neben Granola ist außerdem noch das Biomandelmus mit Vanille und Zimt in mein Körbchen gewandert. Aus offensichtlichen Gründen.
Ja.
Und das empfehle ich sehr im Porridge. Und als gesunden Snack habe ich mir noch die gerösteten und gesalzenen Kichererbsen gegönnt.
Habe ich dir empfohlen.
Yes.
So, also für euren Einkauf bei Koro könnt ihr mit unserem Code Stimmen im Kopf, alles groß und zusammengeschrieben, 5% sparen. Den Link zur Website von Koro und den Code findet ihr aber natürlich auch wie immer in der Folgenbeschreibung und natürlich auch in unserem Linktree.
So ist es.
Guten Hunger!
Eileen Moor gehört zu den 8 Flannen-Inseln und liegt inmitten der sturmgepeitschten Gewässer der äußeren Hebriden, kurz vor der schottischen Küste. Ihre Vegetation ist rau und vom Wind gezeichnet. Ein einsamer Ort, denn die Insel ist unbewohnt. In den vergangenen Jahrhunderten hatte sich keine Menschenseele an dieses abgelegene Fleckchen Erde verirrt. Zumindest nicht langfristig. Außer 18 Hektar hügelige Wiesenlandschaft und einem Leuchtturm gibt es hier absolut nichts zu sehen. Vermutlich einer der Gründe, warum sich um Eileen Moor seit Jahrhunderten Legenden ranken. Der Autor John Mitchell beschrieb Eileen Moor einst als eine andere Welt, heimgesucht von übernatürlichen Wesen und Geistern der Toten. Ein Ort, von dem Menschen verschwanden und nie zurückkehrten. Wir gehen zurück ins 6. Jahrhundert, in das Jahr, in dem zu Ehren des heiligen St. Flannan, einem irischen Bischof, eine Kapelle auf Eileen Moor errichtet wurde. Doch seit seinem Tod, so erzählt man sich, ginge sein Geist auf der Insel um. Hirten, die ihre Schafe zum Grasen auf die Insel brachten, wagten es nicht, die Nächte auf Eileen Moor zu verbringen, da sie glaubten, die Geister des Heiligen und seine Anhänger seien noch immer dort. Um sich vor ihnen zu schützen, befolgten sie seltsame Rituale. So versammelten sich die Hirten stets um die Ruinen der Kapelle des heiligen Flannan und sprachen 3 Gebete. Das erste, während sie auf den Knien zur Kapelle krochen, das zweite, während sie sie auf den Knien umrundeten und das dritte im Inneren oder in unmittelbarer Nähe des Gotteshauses. Zudem gab es ein ganzes Regelwerk mit Anweisungen, die es zu befolgen galt. So durfte die Insel niemals als Flannan-Insel bezeichnet werden. Stattdessen sprachen die Menschen nur vom fremden Land. Warum? Das weiß niemand so genau. Doch wer einen Fuß auf die Insel setzte, hielt sich an diesen ungeschriebenen Kodex. Mit der Zeit gerieten diese Bräuche in Vergessenheit. Aber die Mythen und Legenden über diesen Ort blieben bestehen. In vielen Sagen ist die Rede von einem unheilvollen Säuseln im Wind. Manche wollen im Wind sogar leise Gesänge oder Gebete hören. Auch Seeleute und Leuchtturmwärter wollen die Stimmen aus dem Nichts gehört haben. Zudem gäbe es da eine nicht greifbare Präsenz, die wie ein dunkler Vorbote die felsigen Steilküsten der Insel bewache. Das Phantom der 7 Jäger, so erzählt man sich, soll jene bestrafen, die die Insel ohne Erlaubnis betreten. Aber was wäre schottische Mythologie ohne Gnome, Kobolde und Feenwesen? In der keltischen Folklore gibt es Berichte über die sogenannten Wee-Folk, kleine mystische Wesen, die zwischen unserer Welt und dem Jenseits umherwandeln. Fischer und Seeleute erzählen sich, dass Eileen Moor von diesen Wesen bewohnt wird und dass jene, die sich zu lang auf der Insel aufhalten, Gefahr laufen, von ihnen verschleppt zu werden. Auch der Mythos der riesigen Seeschlange scheint es den Schotten angetan zu haben. Denn eine weniger bekannte, aber dennoch faszinierende Legende besagt, dass ein riesiges Monster à la Loch Ness in den Gewässern um die Flannan-Inseln sein Unwesen treiben soll. Andere reden von einem Fluch, der dafür sorgt, dass Besucher der Inseln dem Wahnsinn verfallen oder gänzlich verschwinden. Zudem scheint irgendetwas im Dunstkreis dieser Insel die Naturgesetze außer Kraft zu setzen. Denn eine weitere Legende besagt, dass auf Eileen Moor Wetterphänomene auftreten, die nicht von dieser Welt sind. Zum Beispiel plötzlich aufziehende heftige Stürme, die auf keiner Wettervorhersage oder Aufzeichnung auftauchen. Es ist, als läge Eileen Moore zu jeder Zeit im Auge eines ewig wetternden Sturms. Aber all das sind nur Legenden, erfundene Märchen oder etwa nicht. In der Nacht des 15. Dezember 1900 beobachtete Kapitän Holman an Bord der SS Arctur etwas Seltsames. Als er die Gewässer vor Eileen Moore durchquerte, hatte er fest damit gerechnet, das Licht des Leuchtturms als Orientierungspunkt am Horizont zu sehen. Doch die Nacht blieb schwarz. Ohne das vertraute Signal fehlte der Besatzung ein entscheidender Navigationspunkt. Gegen 4 Uhr morgens entschied sich Kapitän Holman, kein Risiko einzugehen. Er änderte seinen Kurs, um eine sicherere Route zu wählen, und nahm sich vor, nach der Ankunft im Hafen seinen Vorgesetzten zu berichten, dass auf Eileen Moore kein Licht brannte. Doch dazu kam es nicht. Kurz vor ihrem Zielhafen geriet die SS Arctur auf Abwege, lief auf eine Untiefe und touchierte einen scharfen Felsen. Der Rumpf des Schiffes wurde aufgerissen und Wasser strömte in die Laderäume. In letzter Sekunde gelang es der Crew, sich an Land zu retten, während die Arctur langsam in den tosenden Wellen des Atlantiks verschwand. Inmitten des Chaos geriet die Beobachtung über das fehlende Licht auf Eileen Moore schnell in Vergessenheit. Niemand wurde darüber informiert, dass der Leuchtturm nicht in Betrieb war. Niemand stellte weitere Nachforschungen an. Und so sollten weitere 11 Tage vergehen, bevor jemand bemerkte, dass auf der kleinen, einsamen Insel etwas nicht stimmte. Am 26. Dezember 1900 legte dann das Versorgungsschiff Hesperus vom Hafen Brisklet der schottischen Insel Lewis ab. Ziel war die Insel Eileen Moore, wo 3 Leuchtturmwärter ausharrten, die mit der Aufgabe betraut waren, Seefahrer, die die gefährlichen Gewässer um die Flannen-Inseln durchkreuzten, mit Lichtsignalen zu warnen, damit ihre Schiffe im Sturm nicht an den Steilküsten der Inseln zerschellten. Die Navigation durch die felsigen Gewässer rund um die Flannen-Inseln galt als extrem gefährlich. Die meisten Seefahrer mieden das Gebiet, denn wer hier Schiffbruch erlitt, hatte kaum eine Überlebenschance. In einem Umkreis von rund 32 Kilometern gab es keinerlei Zivilisation, keine Küstenorte, keine Siedlungen, keine Hoffnung auf Rettung. Um solche Tragödien zu verhindern, wurde im Jahr 1899 die 2. menschengemachte Struktur auf Eileen Moore errichtet, ein Leuchtturm. Fortan sendete sein Licht über eine Entfernung von 40 Kilometern Warnsignale aus, um Seefahrer frühzeitig zur Umkehr zu bewegen, bevor sie in die unruhigen, oft tödlichen Gewässer der Hebriden gerieten. Seither arbeiteten die Leuchtturmwärter in Schichten auf der Insel. Immer 3 Männer für jeweils 3 Wochen. Im Dezember 1900 waren James Duckett, Thomas Marshall und Donald MacArthur Teil der Besatzung. Sie alle waren erfahrene Seeleute und mit den harschen Bedingungen der äußeren Hebriden bestens vertraut und bereits seit mehreren Wochen auf Eileen Moore. James Duckett war mit über 20 Jahren Berufserfahrung der ranghöchste Leuchtturmwärter und trug die Hauptverantwortung. Zu Hause auf dem schottischen Festland warteten seine Ehefrau und seine 4 Kinder auf ihn. Thomas Marshall war der 2. Leuchtturmwärter in der Hierarchie und ebenfalls sehr erfahren. Donald MacArthur galt als Occasional Keeper. Er war also kein fest angestellter Leuchtturmwärter, sondern sprang als Ersatzmann nur vorübergehend ein. Auch er war ein erfahrener Seemann, einer von der rauen Sorte, und ihm eilte der Ruf voraus, ein hitziges Gemüt zu haben und auch vor körperlichen Auseinandersetzungen nicht zurückzuschrecken. Die Aufgaben eines Leuchtturmwärters sind relativ simpel. Seefahrer vor gefährlichen Gewässern warnen, indem sie das Lichtsignal betätigen, Protokolle führen und nach dem Rechten sehen. Was diese Tätigkeit jedoch zu einer Herausforderung macht, ist die psychologische Komponente. 28 Tage mit 3 Fremden auf einer einsamen Insel festzusitzen, fernab jeglicher Zivilisation, ohne Strom, ohne Kontakt zur Außenwelt, und das auch noch an einem Ort wie Eileen Moore, über dem eine scheinbar unsichtbare Schwere liegt, das kann schon mal seinen psychischen Tribut fordern. Aus den Fenstern des Leuchtturms gab es nichts zu sehen außer dem eisgrauen Atlantik, der sich in alle Richtungen kilometerweit erstreckte. Die Wellen türmten sich meterhoch auf und brachen mit tosendem Lärm an den schwarzen Steilklippen der Insel. Der ewige Wind peitschte über das kahle Gestein, trieb die salzige Gischt vor sich her, die schließlich als feiner Nieselregen auf den rauen Boden von Eileen Moore niederging. Eine raue Umgebung, die einem schon einmal aufs Gemüt schlagen kann. Da die drei Leuchtturmwärter James Duckett, Thomas Marshall und Donald MacArthur ihre Zeit auf Eileen Moore in völliger Isolation verbrachten, waren sie zudem auf die Versorgung durch die umliegenden größeren Häfen angewiesen. Ursprünglich hatte das Versorgungsschiff Hesperus schon am 20. Dezember mit reichlich Verpflegung an Bord nach Eileen Moore aufbrechen sollen. Doch hatte ein heftiger Sturm dieses Vorhaben unmöglich gemacht. Am 26. Dezember hatte sich der Sturm weitestgehend gelegt und zumindest die Wetteraussichten waren um einiges besser. Doch würde die Besatzung der Hesperus schon bald mit einer ganzen Reihe anderer widriger Umstände konfrontiert werden, die sie nicht hatten kommen sehen. Als Eileen Moore in Sichtweite der Hesperus unter dem Kommando von Kapitän James Harvey war, wurde eine Flagge gehisst, um die Ankunft zu signalisieren. Doch es kam keine Antwort. Das Schiff ließ mehrmals das Nebelhorn ertönen und schoss schließlich eine Leuchtrakete in den Himmel. Aber die Insel blieb totenstill. Die Hesperus legte schließlich am östlichen Anlegeplatz an. Keiner der Leuchtturmwärter stand wie sonst üblich an der Anlegestelle, um die Besatzung zu empfangen. Dabei hatten sie die Hesperus doch längst aus der Ferne kommen sehen müssen. Stattdessen war auf der Insel auf den ersten Blick kein Zeichen von Leben zu sehen. Der Leuchtturmwärter Joseph Moore stieg daraufhin in ein Ruderboot und ruderte die letzten Meter bis zur Anlegestelle vor der Steilküste. Die Klippen von Eileen Moore ragen zwischen 45 und 60 Meter hoch über den Atlantik. Eine steile, in den Fels gehauene Treppe schlängelt sich in Zickzacklinien die Küste hinauf, bis sie auf der Höhe des Leuchtturms in einen Kiesweg übergeht, der sich durch die karge Wiesenlandschaft bis zum Turm windet. Joseph folgte dem Weg, während sich ein ungutes Gefühl in seiner Magengegend breit machte. Dass bis jetzt keiner seiner Kollegen auf sie aufmerksam geworden war, war kein gutes Zeichen. Die Insel selbst ist völlig abgeschieden und unbewohnt. Es gibt kein Boot, mit dem die drei Leuchtturmwärter die Insel hätten verlassen können. Zudem galt eine eiserne Regel. Niemals durften alle drei Männer gleichzeitig den Turm verlassen. Immer musste einer von ihnen zurückbleiben, um das Licht zu überwachen. One person on lookout at all times, so lautete die Vorschrift. Nachdem Joseph dem langen Kiesweg gefolgt war, erreichte er die massive Eingangstür des Leuchtturms. Sie war fest verschlossen, aber nicht verriegelt. Als er den Leuchtturm betrat, fiel sein Blick als erstes auf die Küche, die der Tür gegenüber lag. Dort stand ein gedeckter Esstisch mit halb gegessenem Essen und ein Stuhl lag umgestürzt auf dem Boden, als hätte sich jemand in panischer Eile von ihm erhoben. Das Feuer im Kamin war erloschen, die Asche war kalt. Es gab keine Leichen, keine Hinweise auf einen Kampf, keine Anzeichen von Leben oder Tod. Nur von James Duckett, Thomas Marshall und Donald MacArthur fehlte jede Spur. Joseph Moore kannte die Männer gut. Ihre Familien lebten gemeinsam an der Küstenregion in Breslet auf Lewis und er hatte sie stets als zuverlässig erlebt. Joseph sah sich weiter im Leuchtturm um und stellte fest, dass die wetterfesten Jacken und Stiefel von James und Thomas fehlten. Die von Donald waren jedoch noch da. Dann sah er etwas, das ihn erschaudern ließ. Die große Standuhr war stehen geblieben. In Anbetracht der besorgniserregenden Umstände ein seltsamer Zufall. Da mechanische Uhren regelmäßig aufgezogen werden müssen, eine Aufgabe, die die Leuchtturmwärter eigentlich übernahmen, deutete der Umstand, dass die Uhr stehen geblieben war, darauf hin, dass die drei Männer bereits seit längerer Zeit verschwunden sein mussten. Joseph eilte zurück zum Schiff und berichtete seinem Kapitän von seiner beunruhigenden Entdeckung. James Harvey, der die Versorgungsexpedition leitete, entschied sich dazu, zum Festland zurückzukehren, um Hilfe zu holen. Doch musste der Leuchtturm, um weitere Tragödien zu verhindern, wie der Vorfall mit der SS Arctur gezeigt hatte, umgehend wieder in Betrieb genommen werden. Und aus diesem Grund wurde Joseph Moore und zwei weiteren Besatzungsmitgliedern die unliebsame Aufgabe zuteil, auf Eileen Moore die Stellung zu halten, bis Ersatzmänner eingetroffen waren. Die drei Männer wurden also alleine auf der Insel zurückgelassen, gezwungen, die Nacht an einem Ort zu verbringen, an dem ihre drei Kollegen spurlos verschwunden waren. Die Männer blieben jedoch nicht untätig und nutzten die Zeit, um sich einen genaueren Überblick über die Gegebenheiten auf der Insel zu verschaffen, in der Hoffnung, einen Anhaltspunkt zu finden, der sie auf die Spuren von James Duckett, Thomas Marshall und Donald MacArthur führen würde. Die Lampe des Leuchtturms war gereinigt, die Ölbehälter waren aufgefüllt und die Betten ordentlich gemacht. Alles wirkte, als wären die Männer ihrem üblichen Tagesablauf gefolgt, bis zu dem Moment, als sie sich scheinbar in Luft auflösten. Doch dann stießen Joseph Moore und seine beiden Kollegen auf einen entscheidenden Hinweis: das Logbuch. Der letzte Eintrag stammte vom frühen Nachmittag des 15. Dezember 1900. Duckett, Marshall und MacArthur mussten also irgendwann zwischen diesem Zeitpunkt und Mitternacht verschwunden sein, denn die SS Arctur hatte in der Nacht auf den 16. Dezember ja bereits kein Licht mehr auf der Insel gesehen. Die letzten Einträge des Logbuchs waren jedoch nahezu verstörend und warfen mehr Fragen auf, als sie beantworteten. Verfasst wurden sie augenscheinlich von Thomas Marshall. In ihnen heißt es: 12. Dezember. Sturm aus Nord bei Nordwest. Das Meer tost. Eingeschlossen seit 21 Uhr. Noch nie einen solchen Sturm gesehen. Alles in Ordnung. James Duckett wirkt gereizt. 0 Uhr. Der Sturm tobt weiter. Wind beständig. Können nicht raus. Nebelhorn eines vorbeifahrenden Schiffes gehört. Konnten Kabinenlichter sehen. Duckett still. Donald MacArthur weint. 13. Dezember. Sturm hielt die ganze Nacht an. Wind drehte auf West bei Nordwest. Duckett schweigt. MacArthur betet. 12 Uhr mittags. Grauer Himmel. Ich, Duckett und MacArthur haben gebetet. 15. Dezember. 13 Uhr. Sturm vorbei. See ruhig. Gott ist über allem. Das wirklich Erschreckende an den Logbucheinträgen war, dass es über den gesamten Zeitraum überhaupt keine verzeichneten Stürme in der Region gegeben hatte. Das Meer war ruhig gewesen und es hatte sich kein Lüftchen geregt. Was war es also für eine Wetteranomalie, die so schlimm war, dass sie drei erfahrene Seefahrer, die in einer sicheren Festung ausharrten, zum Beten und einen von ihnen sogar zum Weinen brachte? Am nächsten Morgen begannen Joseph Moore und seine Kollegen, die Insel abzusuchen. Gegen 14.07 Uhr erreichten sie die östliche Anlegestelle, doch fanden sie dort nichts Ungewöhnliches. Es gab noch eine weitere Anlegestelle an der Westseite der Insel. Bevor sie dorthin gelangen konnten, ging jedoch die Sonne unter und sie mussten die Suche abbrechen. Am nächsten Morgen machten sie sich dann erneut auf den Weg. Und als sie die westliche Anlegestelle erreichten, offenbarte sich ihnen ein Anblick der Verwüstung. Das Stahlgeländer der Steintreppe, die zur Anlegestelle hinabführte, war bis zur Unkenntlichkeit verbogen und an manchen Stellen sogar aus der Verankerung gerissen oder durchgebrochen. Auf halber Höhe der Treppe befand sich ein Plateau in der Klippe mit einem Kran, der für den Transport von Proviantkisten genutzt wurde. Der Kran selbst schien unberührt, doch die um ihn gelagerten Seilkisten und Container waren von den Felsen gerissen und über die Klippen geschleudert worden, als hätte eine gewaltige Kraft sie erfasst. Und dann war da noch ein riesiger Felsbrocken, der bestimmt über eine Tonne wog, aus dem Erdreich gerissen wurde und die Steinstufen hinabgestürzt war. Im Logbuch hatten James Duckett, Thomas Marshall und Donald MacArthur kein einziges Wort über diese Zerstörung verloren. Dabei hätten die Männer solche Schäden definitiv dokumentieren müssen, viel mehr noch als ihre eigenen emotionalen Befindlichkeiten. Dass diese Schäden mit keinem Wort erwähnt wurden, konnte also nur bedeuten, dass all das entweder unmittelbar vor ihrem Verschwinden oder erst danach passiert sein musste. Es war vollkommen ausgeschlossen, dass menschliche Kraft eine solche Verwüstung verursacht hatte. Die einzige logische Erklärung war eine Monsterwelle, die mit enormer Gewalt auf die Westküste der Insel eingeschlagen sein musste. Sogenannte Monsterwellen sind extrem selten, kommen jedoch vor allem im Nordatlantik, südöstlich von Grönland und im Nordpazifik während der Wintermonate auf. Auf 3000 Wellen folgt laut Experten im Schnitt eine Extremwelle. Sie erreichen Höhen von bis zu 30 Metern und ihre Zerstörungskraft ist gewaltig. Eine Monsterwelle hätte es in jedem Fall geschafft, die drei Männer ins offene Meer hinauszureißen. Doch was hatte die Leuchtturmwärter, wenn die Wetterbedingungen wirklich so beängstigend schlecht gewesen waren, überhaupt vor die Tür bewegt? Niemand hatte die Insel besucht und es gab keinen Grund, bei Sturm die Klippen hinabzusteigen. Die einzige Aufgabe der Leuchtturmwärter war es, das Licht zu betreiben und andere Seefahrer zu warnen. Zudem bleibt es fraglich, warum alle drei Männer den Leuchtturm gemeinsam verlassen und damit eine goldene Regel gebrochen hatten. Zumal sich die wetterfeste Kleidung von Donald MacArthur noch immer im Leuchtturm befand. Kleidung, die man nur trug, wenn man sich zur Anlegestelle hinunterbegab. Das bedeutet, dass irgendetwas die Männer dazu veranlasst haben musste, die steile Treppe hinabzusteigen. Doch warum sollte MacArthur, wenn es draußen wirklich so sehr stürmte, dann ohne Jacke und Stiefel nach draußen gegangen sein? Fragen über Fragen. Kurze Zeit später traf dann der Inspektor des Northern Lighthouse Board, eine schottische Behörde, die für die Betreuung, Wartung und den Bau von Leuchttürmen verantwortlich ist, auf der Insel ein. Nach seinen Untersuchungen kam Robert Murrayhead zu dem folgenden Beschluss. Es gab keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Es gab keinen Weg, wie die Männer die Insel absichtlich hätten verlassen können. Ergo, sie müssen ins Meer gespült worden sein. Die Theorie hinter diesem Ereignis schreibt der Inspektor in einem Telegramm an den Hauptsitz des Northern Lighthouse Board nieder. Ein schrecklicher Unfall hat sich auf den Flannan-Inseln ereignet. Die drei Leuchtturmwärter sind verschwunden. Kein Zeichen von Leben auf der Insel. Die Uhren sind stehen geblieben. Alles deutet darauf hin, dass das Unglück vor etwa einer Woche geschah. Arme Kerle, sie müssen ins Meer gestürzt oder ertrunken sein, als sie versuchten, einen Kran zu sichern. Im April desselben Jahres war James Duckett bereits für eine fehlerhafte Sicherung des Krans und der Kisten abgemahnt worden. Vielleicht wollte er also vermeiden, erneut negativ aufzufallen und überredete die anderen, trotz des schlechten Wetters mit ihm hinauszugehen. Doch widerspricht das eigentlich allem, was erfahrene Leuchtturmwärter in einer solchen Situation tun würden. Ihre oberste Priorität ist immer ihre eigene Sicherheit. Warum also hätten Duckett, Marshall und MacArthur ihr Leben riskiert, um Ausrüstung zu sichern? Nach der oberflächlichen Untersuchung des Inspektors des Northern Lighthouse Board gab es keine weiteren offiziellen Ermittlungen. Nicht einmal die Polizei wurde in das mysteriöse Verschwinden der drei Männer eingeweiht. Und das, obwohl sich viele Menschen mit der Erklärung einer Monsterwelle nicht zufrieden gaben. Nachdem der Fall geschlossen wurde, mussten Joseph Moore und seine Kollegen noch für einige Zeit auf der Insel bleiben, bis passende Ersatzleute gefunden waren. Doch die Einsamkeit und das Mysterium des Verschwindens seiner Vorgänger schien Joseph zunehmend zu belasten. Der Inspektor bemerkte bei seinem Besuch Josephs angespannten Zustand und wies seine Crew an, ihn im Auge zu behalten und während seiner Schichten besser nicht alleine zu lassen. In seinem Bericht heißt es, wenn er sich nicht zusammenreißt, werden wir ihn versetzen müssen. War Joseph also wirklich nur erschöpft? Oder war es etwas anderes, das ihn in Angst versetzte? Einige Monate vergingen und schließlich traf ein Ersatzmann für Joseph Moore auf der Insel ein. Joseph, der nach der langen Zeit auf Eileen Moore endgültig genug von diesem Ort hatte, wurde auf einen anderen Leuchtturm versetzt, weit weg von den Flannan-Inseln und den dunklen Erinnerungen, die ihn an diesem Ort verfolgten. Für eine Weile kehrte Ruhe auf Eileen Moore ein. Jahre vergingen und das Verschwinden der drei Leuchtturmwärter geriet langsam in Vergessenheit. Doch dann geschah etwas, das den düsteren Ruf der Insel erneut befeuerte. Josephs Nachfolger, stürzte eines Tages ohne ersichtlichen Grund aus dem Leuchtturm und erlag der Schwere seiner Verletzungen. Vielleicht ist es also gar nicht so wunderlich, dass sich die Menschen seit Anbeginn der Zivilisation vor der Insel Eileen Moore fürchten. Und vielleicht gibt es ja sogar einen Grund dafür. Das Verschwinden der drei Leuchtturmwärter James Duckett, Thomas Marshall und Donald MacArthur im Dezember 1900 bleibt bis heute eines der größten Rätsel der Seefahrtgeschichte. Während die offizielle Erklärung einer gewaltigen Welle am wahrscheinlichsten erscheint, bleiben dennoch viele Fragen ungeklärt. Insbesondere die seltsamen Logbucheinträge und das Fehlen von Stürmen zur kritischen Zeit betreffend. Trotz aller Untersuchungen und Spekulationen bleibt das Schicksal der Leuchtturmwärter von Eileen Moore ein weitestgehend ungelöstes Mysterium, was dazu geführt hat, dass sich über die Jahrzehnte zahlreiche Theorien entwickelt haben, die von menschlichen Tragödien bis hin zu übernatürlichen Kräften reichen. Doch was auf Eileen Moore an jenem kalten Dezembertag wirklich geschah, bleibt ein Geheimnis, das die See vermutlich niemals preisgeben wird. Und ich würde sagen, diese Theorien hören wir uns gleich mal an, angefangen mit der unwahrscheinlichsten bis hin zur wahrscheinlichsten. Aber erst würde ich natürlich gerne wissen, was deine ersten 2 Cent zu dem Thema sind.
Also ich habe mir im Wesentlichen 2 Notizen gemacht, weil ich nämlich finde, dass vor allem auch diese Theorie mit dem, da kam die Monsterwelle und hat die hinfortgerissen und sie waren halt draußen ohne Jacke und Stiefel, während der Sturm gewütet hat, weiß ich jetzt nicht.
Bist du auch nicht so zufrieden mit?
Nee, fadenscheinig würde ich sagen.
Boah, ich dachte mir, als ich das mit der Welle gelesen habe, dachte ich mir, boah ja. Logisch.
Ja, aber weißt du, wie passt das denn zusammen? Ich meine, gut, da gibt's natürlich, wir können jetzt auch Verschwörungstheorien spinnen.
Werden wir gleich.
Ja,
gut. Aber wir kommen auch wieder zurück zum Realismus.
Okay, also es wurde ja in dem Logbuch dieser Eintrag gefunden mit, der Sturm hat sich gelegt, Gott ist über allem oder so, ne?
Am 15. Dezember.
Genau. Und das passt ja nicht dazu, dass die weggespült wurden, als der Sturm noch gewütet hat. Und so.
Ja, das stimmt.
Dann hast du aber andererseits, das meine ich mit, ist ein bisschen wild, aber habe ich noch gar nicht gesagt, ist ein bisschen wild. Verschwörungstheorie könnte ein bisschen wild werden.
Wird jetzt wild.
Genau, kleiner Disclaimer, es wird wild. Nee, ich dachte so, ich meine, es muss ja auch nicht sein, dass irgendwie diese Logbucheinträge tatsächlich einfach von den Leuten gemacht wurden, die da waren.
Das
also
ist
das,
richtig.
Ne, es hätte ja auch irgendjemand anders die Logbucheinträge schreiben können.
Oh, so meinst du. Also
ja,
ich habe eher gelesen, dass es Kritik daran gibt, ob diese Logbucheinträge auch wirklich authentisch sind oder
ob man
das so...
Also ich meine jetzt eher so, ja genau, also in 2 Richtungen. Ne?
Ja.
Also das, ich dachte eher daran... Es hätte ja auch irgendjemand anders...
Um Leute zu verwirren.
Ja, genau, die Logbucheinträge schreiben können.
Es wäre jemand von extern auf die Insel gekommen, hätte die 3 ins Meer geschmissen, sage ich jetzt einfach mal, und dann Logbucheinträge gefälscht.
Genau, oder vielleicht waren es die kleinen Feenwesen. Man weiß es nicht genau.
Ah ja, okay.
Aber ja, also, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also, es hätte natürlich auch einfach sein können, dass sie... Ja, dass diese Logbucheinträge irgendwie gefälscht sind. Vom einen oder anderen, aus dem einen oder anderen Grund.
Mhm.
So, ne?
Durchaus denkbar, ja.
Und ich dachte auch noch, also, aber auch das, wobei das würde eher zu dieser Theorie passen. Wir haben ja gehört, dass sie tatsächlich auch so Schäden hätten dokumentieren müssen, natürlich und vor allem in allererster Linie. Und die sind ja nicht dokumentiert worden, was dann quasi ein Grund dafür war, quasi, dass das entweder kurz vorher passiert sein muss oder schon nachdem die schon weg waren.
Genau, dass sie es nicht dokumentieren konnten.
Genau. Aber was ist denn, wenn sie es einfach nicht dokumentiert haben, weil sie es nicht registriert haben? Also
auch das ist eine Option, das
theoretisch hätte ja auch sein können, das passiert, der Sturm hat sich gelegt, die konnten ja auch nicht raus. Also wir sind jetzt weit weg von der Theorie mit dem, sie sind im Sturm rausgegangen und haben versucht, da irgendwas zu fixen.
Mhm.
Sondern einfach die Tatsache oder die Überlegung, der Sturm hatte sich gelegt, irgendwas ist passiert und sie sind gar nicht mehr dazu gekommen, diese Schäden zu dokumentieren. Weil wer würde sie dafür verurteilen, nicht rauszugehen bei dem Wetter, um Schäden zu dokumentieren, ne? Also
Ja, klar. Ja.
Ja, irgendwas passt da vorne und hinten nicht zusammen.
Da ist natürlich die Frage, gut, wenn sie nicht da runtergegangen sind,
ja,
um irgendwelche Container oder den Kran zu sichern, was war es dann? Also warum sind sie dann verschwunden, wenn sie nicht irgendwie ins Meer gefallen sind?
Ja, absolut, absolut. Und da sind wir dann wieder bei, wer hat die Logbucheinträge geschrieben und so.
Genau.
Aber ich frage mich auch, oder das will ich einfach auch noch kurz loswerden, ich finde die Logbucheinträge ein bisschen fishy. Mhm. Weil ganz pragmatisch gesagt, ich glaube, wenn ein alter Seebär, die ja alle waren,
ja,
anfängt, Emotionalitäten aufzuschreiben, und ja, dass einer weint und dass einer betet und so weiter und so fort, dann gibt das dafür zwei Gründe. Entweder es hat eine besondere Wichtigkeit und das bedeutet, dass eine besondere Bedrohung vorliegt.
Oder man möchte ein bestimmtes Bild erschaffen.
Genau, genau.
Mhm.
Das ist die zweite Möglichkeit. Also es muss einen Grund dafür geben, warum das aufgeschrieben wurde. Weil ich glaube, sonst ist es so, ich glaube, das spielt ganz lange keine Rolle. Selbst wenn einer die Nerven verliert, ich weiß nicht, wie raubeinig dann die anderen, gerade um diese in diesem Zeitalter quasi, nenne ich es mal, noch gewesen wären. Und welche Rolle spielt das? Ja. Also entweder wird es aufgeschrieben, weil man eben etwas Bestimmtes suggerieren möchte, oder es wird aufgeschrieben, weil so eine Not vorliegt, dass man quasi aber das passt auch wieder nicht, weil wenn so eine Not vorliegt, dass man das aufnimmt in den Notizen, weil man am Ende dann sagt, das ist irgendwie so wichtig, das läuft auf irgendeinen Punkt hinaus, ich will das hier notieren, damit die Leute wissen, was mit uns passiert ist, weil eine solche Not vorliegt, dass ich dokumentieren muss, was mit uns passiert ist. Warum ist er dann trotzdem so sachlich? Weil dann könnte er seine eigene emotionale Komponente, wenn er so notgetrieben ist, dass er das aufschreibt, könnte er seine eigene Komponente noch mit aufnehmen.
Das stimmt, aber vielleicht sind Seebären auch sehr wortkarg.
Aber.
Und wissen, das nicht so auszudrücken.
Ja.
Aber ja, ich
ne, aber so.
100%ig sehe ich, was du sagst, macht vollkommen Sinn. Und es gibt tatsächlich, Gerüchte oder Hörensagen, dass diese Logbucheinträge gefälscht sind. Ja, also das habe ich im Netz so kursieren sehen, aber sicher ist man sich eben nicht. Mhm. Aber es stimmt schon, vor allem halt, okay, wenn die wirklich so stimmen, ich frage mich halt auch, so schlimmer Sturm hin oder her, aber du bist ja sicher in diesem Leuchtturm und der steht ja auch ganz oben auf der Insel, da oben im Leuchtturm wird dich keine Welle erreichen.
Genau.
Welcher Sturm ist so schlimm, wie gesagt, dass er Seebären zum Weinen und zum Beten bringt?
Genau.
Das heißt, da muss ja irgendwie schon der Vorbote, sollten die Logbucheinträge echt sein, es muss ja den Vorboten eines schlimmen Ereignisses, das im Begriff war, einzutreten, bereits da gewesen sein.
Genau.
Irgendwie.
Und warum? Wenn du dokumentierst, das ist der schlimmste Sturm, den ich je gesehen habe. Mhm. Wenn du dokumentierst, einer weint, einer betet, einer schweigt, was auch immer.
Mhm.
Wenn du das alles dokumentierst, warum dokumentierst du dann nicht, was da wirklich abgeht? Also das ist ja dann, also.
Vielleicht, weil du es nicht greifen kannst. Weil es was Mystisches ist. Wir können ja mal die Theorien angucken.
Ja, ich bitte darum. Ich bin ganz heiß. Heiß wie Frittenfett.
Heiß wie ein Vulkan.
Ja.
Okay, also wie gesagt, wir fangen mit den unwahrscheinlichsten Theorien an und arbeiten uns dann weiter vor und es wird immer wahrscheinlicher. Wie wir ja bereits wissen, ranken sich um die abgelegene Insel Eileen Moor schon immer diverse Mythen und Legenden. Und einige dieser Legenden besagen, dass Eileen Moor eben einer dieser Orte ist, an dem die unsichtbare Mauer zwischen dies und jenseits besonders dünn ist. Angeblich, weil man in längst vergessenen Zeiten die toten Körper ritueller Opfer auf die Insel gebracht hat, um sie dort den Göttern darzubieten. Und das habe die Insel zu einem heiligen Ort gemacht. Und wer diesen nicht respektiert, zum Beispiel indem er Stufen in die Steine schlägt oder Leuchttürme auf die grünen Wiesen baut, der wird den Zorn der Götter zu spüren bekommen. Und das wiederum würde auch erklären, warum diese drei Männer verschwunden sind, warum der Nachfolger aus dem Nichts, aus dem Leuchtturm gefallen ist und daran gestorben ist.
Und auch ein klein bisschen Delulu war zwischendrin oder so?
Vielleicht. Mhm. Ne?
Oder zumindest wurde ihm das ja...
Was?
Wurde ihm ja zumindest irgendwie ein bisschen unterstellt, so.
Delulu zu sein?
Ja, zumindest, die haben ja gesagt, wenn er sich nicht in den Griff kriegt, muss er versetzt werden
oder
so.
War der Joseph.
Ach so.
Der
nee,
wurde
das war doch der, der diese ablösen sollte.
Genau.
Ja.
Und der sollte im Auge behalten werden,
ja, genau.
Weil da ist die Stimmung auch gekippt.
Ja,
den haben sie
ja.
dann abgezogen. Stimmt,
genau.
Aber ja, da
genau.
war noch einer.
Genau.
Und wir hatten ja einen Ersatzmann bei der Dreimann-Besetzung dabei. Und der Mann, der eigentlich mit auf Eileen Moore gemusst hätte, der ist in der ungefähr selben Zeit auf einer anderen Insel beim Leuchtturmwärten verstorben.
Oha.
Ja, man weiß es nicht.
Oha.
Ja.
Weiß man woran?
Nee.
Okay.
Ja.
Beim Leuchtturmwärtern.
Ja, es ist ein gefährlicher Job anscheinend. Naja, auf jeden Fall, einige glauben aus diesem Grund, dass eben Geister oder mystische Wesen die Männer geholt haben. Und da gibt es ja zum Beispiel die Geschichten über oder die Folklore über die Weefolk. Das sind Feenwesen, die Menschen einfach so verschwinden lassen können. Würde ich auch gerne manchmal.
Mhm.
Andere wiederum behaupten dann, dass der Sturm, den die Männer erlebt haben wollen, tatsächlich die Öffnung eines Tors zwischen den Welten symbolisiert hat und die Männer dann entweder in eine andere Dimension gezogen wurden oder von einem Meeresungeheuer, ähnlich wie Loch Ness, in die Tiefe gerissen. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz charmant, dass der Sturm deswegen nur da stattgefunden hat, weil es wirklich so ein Ort zwischen den Welten sein soll. Ich finde, das ist eine Sage, die mir zusagt. Mhm. Besonders fantasievolle Theorien bringen aber sogar, wie sollte es anders sein, auch eine Entführung durch Außerirdische mit ins Spiel.
Nee. Okay.
Das wiederum soll halt das plötzliche Spurlose verschwinden. So, Essen steht noch auf dem Tisch, Stuhl ist umgekippt, Uhren sind stehen geblieben, auf einmal sind sie weg, erklären. Und seit dem Verschwinden der Männer berichten Seeleute und Leuchtturmwärter, dass sich die Stimmen im Wind auf Eileen Moore sogar verändert haben. Und zwar höre man nun nicht nur die Gebetsgesänge, sondern auch die Stimmen und die Namen der verschwundenen Männer.
Aber das ist, ich stelle mir gerade so vor, die Namen der verschwundenen Männer, die sagen ihren eigenen Namen die ganze Zeit, wie Jason Derulo oder was?
Nee.
Also weißt du, was ich meine? So, das ist so ein Jason Derulo. Weißt du, was ich meine? So, das ist im Wind. Wieso sollten die Namen? Also, warum sagt man seinen eigenen Namen?
Naja, vielleicht sind das die Stimmen des Jenseits, die nach den Männern suchen, die irgendwo zwischen den Welten gefangen sind.
Okay.
Oder sie sind wie Jason Derulo.
Okay.
Stimmt, der sagt immer seinen eigenen
immer,
Namen.
Immer, immer.
Ja.
Also, es gibt ja noch so ein paar andere aus unserer glorious Zeit.
Ja,
früher,
ja.
Aber,
ja, ja. Ja. Okay, aber ich versuche
jetzt
Stimmung
zu machen.
Entschuldigung,
es tut mir leid. Aber ich habe mich wirklich gefragt, okay, warum sagst du deinen eigenen Namen? Ne? So, ich meine das mit den Stimmen.
Ich finde das witzig, dass das ist bei Stimmen im Wind, wo du sagst, das ist ja unlogisch.
Ja, aber das ist
nicht
so
bei, angefangen bei den Stimmen im Wind.
Nee, aber das ist halt, Stimmen im Wind ist ein
Stimmen im Wind, Stimmen im Kopf, mein Gott.
Beliebtes Motiv, also, ne, so. Mhm. Aber Stimmen im Wind.
Ja. Naja, nein. Manche glauben deswegen auf jeden Fall, dass die Seelen von Duckett, Marshall und MacArthur nie wirklich Ruhe gefunden haben und noch immer auf der Insel festsitzen und um Erlösung bitten, indem sie ihren eigenen Namen rufen. Ja. Ja, aber das alles bleibt natürlich Spekulation, für die es absolut keine Beweise gibt, offensichtlich. Etwas wahrscheinlicher ist da schon die Theorie einer Entführung, nicht durch Aliens, sondern durch Menschen.
Genau.
Manche glauben nämlich, die Männer könnten möglicherweise von ausländischen Spionen entführt worden sein. Denn zur damaligen Zeit gab es viele Spannungen mit rivalisierenden Nationen und ein unbemerktes Anlegen feindlicher Agenten an sehr abgelegenen Küstenregionen war halt absolut keine Seltenheit und ist demnach auch nicht ausgeschlossen.
Was ist mit Piraterie? Also ist jetzt vielleicht eine richtig dumme Frage, weil ich glaube, es ist eher so ein amerikanisches oder weiß ich nicht, Phänomen oder Atlantik zwischen, also weißt du, so auf dem Übergang Richtung Amerika, aber
ja, sehe ich, aber ich frage mich halt sowohl, also generell bei diesem Entführungsszenario, was willst du mit drei random Seebären?
Ja, ja.
Also die haben ja niemandem was getan und ich glaube, die mit denen lässt sich jetzt auch nicht sonderlich gut Lösegeld erpressen,
na, ist ja auch nicht
was
passiert,
ja auch keiner versucht hat. Ne? Ja. Also deswegen, ja, weiß ich nicht. Andere Theoretiker haben die Möglichkeit erwogen, dass die drei Männer ihre Posten absichtlich verlassen haben, um ein neues Leben zu beginnen.
Mhm.
Allerdings gab es zu gegebener Zeit keinerlei Berichte über gesichtete Überlebende oder Hinweise darauf, dass sich Duckett Marshall und MacArthur auf dem Festland irgendwo niedergelassen und sich eine neue Existenz aufgebaut haben. Also wenn, dann hätte man sie danach nicht nochmal irgendwo gesehen. Und eine Flucht von der Insel wäre extrem riskant gewesen, da die nächste größere Stadt super weit entfernt ist und eine Überfahrt mit einem kleinen Boot bei winterlichen Bedingungen und der See da vor der Tür, also es wäre absolut lebensmüde gewesen. Jetzt kommen wir zu einer Theorie, die ich selber für relativ, also auch für wahrscheinlich und auch für sehr spannend erachte. Und zwar geht die davon aus, dass die isolierte Umgebung, das raue Wetter und die Monotonie der Arbeit einen der Männer in den Wahnsinn getrieben hat. Oder vielleicht auch alle Männer. Also in diesem Szenario wird auf so eine Art Lagerkoller angespielt. Und weil ich dieses Phänomen ganz spannend finde, habe ich dazu noch ein bisschen recherchiert. Und die gefundenen Informationen möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ein Lagerkoller, auch bekannt als Hüttenkoller oder Kabinettkoller, beschreibt einen psychischen Zustand, der durch längeren Aufenthalt in Isolation oder begrenzten Räumen ausgelöst wird. Und Menschen, die von einem Hüttenkoller betroffen sind, zeigen häufig Symptome wie innere Unruhe, Nervosität, Reizbarkeit und Aggression gegenüber ihrer Mitmenschen, Stimmungsschwankungen und depressive Verstimmungen, aber auch Paranoia oder Wahnvorstellungen in sehr extremen Fällen. Und wer hätte das gedacht? Aber sie erleben das Gefühl, eingesperrt zu sein und den starken Wunsch, eine Umgebung zu verlassen.
Mhm.
Und
logisch.
Ja, macht Sinn. Und ein Lagerkoller kann eben immer dann entstehen, wenn Menschen eine längere Zeit in einem sehr begrenzten Raum oder einer isolierten Umgebung verbringen müssen. Insbesondere dann, wenn sie wenig soziale Interaktion haben. Und typische Situationen, in denen ein Lagerkoller auftritt, sind einsame Arbeitsorte, wie zum Beispiel Leuchttürme oder Polarforschungsstationen, Raumstationen, Extremwetter, das Menschen dazu zwingt, in Innenräumen zu verbleiben und Quarantäne oder Isolation, wie wir sie alle während der Corona-Pandemie zum Beispiel erlebt haben und auch Gefängnisse oder eben Langzeitaufenthalte irgendwo auf See sind prädestiniert für derartige psychische Verfassungsentgleisungen.
Das hast du schön gesagt.
Dankeschön.
Ich finde das auch eine sehr spannende und auch schlüssige Theorie.
Mhm.
Was ich nur komisch finde, ist, dass die drei so viel Erfahrung hatten.
Mhm.
Also auch, und du bist ja auch, wenn du auf See bist, du bist ja nicht immer in einer Riesenjolle unterwegs,
nee,
mit 300 Millionen, 1000 Leuten. Und da bist du ja auch isoliert und ich meine, du hast die Weite und so, aber du bist vielleicht auch sozial isoliert und auch nur mit ein paar Mannequins unterwegs, ne?
Ja. Ist die Frage, schützt dich Erfahrung und Gewohnheit davor, dass dir das nicht trotzdem passieren kann?
Ja, aber dann ist die Frage, was ist denn die Konsequenz daraus? Also es müssen ja sonst, entweder müssen alle drei wahnsinnig geworden sein oder einer von denen, und was ist dann passiert?
Also es könnte ja zum Beispiel, wenn wir das Szenario mal weiterspinnen, es könnte ja irgendwie sein, dass einer den anderen angegriffen hat und dann gab es eine... Oder vielleicht ist einer auch einfach ins Meer gerannt oder so, wenn du so einen Lagerkoller kriegst und das Gefühl hast, du musst da raus und keine Ahnung. Und dann gab es vielleicht eine Rettungsaktion, bei der die anderen beiden mit verunfallt sind, was zum Beispiel auch erklären würde, warum einer ohne Jacke und so rausgerannt ist. Vielleicht,
weil
draußen irgendein Notfall passiert ist.
Also das finde ich tatsächlich, die anderen hatten so Wachsjacken an oder so, ne?
Genau.
Ja, ja. Das finde ich tatsächlich am wahrscheinlichsten. dass einer den Verstand verloren hat und die anderen hinterhergerannt sind.
Und es wird auch wieder so ein bisschen zu den Logbucheinträgen passen halt.
Ja,
ne?
Die finde ich trotzdem fishy.
Ja, aber wenn wir vorausgesetzt, ja. Wenn wir voraussetzen, dass sie echt sind, dann würde das halt erklären, warum die so ein, also warum, dann muss denen anscheinend irgendwas wirklich an die Psyche gegangen sein. Vielleicht war es aber auch so eine Dynamik, ähnlich wie bei der Folie à deux.
Das habe ich mich auch gefragt.
Dass man sich gegenseitig gegenseitig hochschaukelt oder so.
Ja.
Und vielleicht ist es dann ja auch, also ich könnte mir vorstellen, dass es eine Kombination aus mehreren Faktoren ist tatsächlich. Vielleicht hat halt so ein beginnender Lagerkoller auch dazu geführt, dass man extrem nachlässige Entscheidungen getroffen hat. Zum Beispiel ohne Jacke rauszugehen oder eben bei einem Sturm Ausrüstung an der Stallküste sichern zu wollen, was dann eben zum Unfall geführt hat irgendwie. Das könnte
also
ich mir vorstellen.
Also tatsächlich finde ich die Unfalltheorie, vor allem weil sie ja spurlos verschwunden sind und es gab keine Kampf, also da ist ein Stuhl umgefallen. Das kann aber auch passieren, dass eben jemand ruckartig aufspringt und rausrennt.
Ja, aber da muss doch jemand ruckartig, sonst fällt ein Stuhl nicht um.
Nee, genau.
Da hat jemand beim Essen, da stand ja auch noch Essen.
Ja.
Die müssen ja voll
mittendrin Abend gewesen.
Und das finde ich komisch bei der Wellentheorie tatsächlich. Mhm. Weil, guck mal, du bist da am Abendessen und es ist ein amtlicher Sturm draußen unterwegs. Und dann springst du auf und sagst, boah, Heidewitzka, wir müssen jetzt mal unbedingt gucken, was der Kran macht.
Und ich ziehe mich mal nicht an.
Ja.
Ich ziehe mich mal nicht an. Ihr könnt euch gerne eure Wachsjacken und eure Stiefel anziehen.
Ich gehe mal ohne. Das ist ganz komisch.
Das ist wirklich komisch. Ja. So wie von der Tarantel gestochen. Wumms, der Stuhl fällt um. Mhm. Leute, ich glaube, ich hab im Urin. Wir müssen mal gucken gehen.
Richtig.
Lasst euch Zeit, kein Problem. Ich gehe schon mal vor. Ich brauche nichts.
Ja. Und dann dachten sich, boah, der ist lange weg in seinem T-Shirt. Mhm. Lass mal Jacken anziehen und gucken gehen. Mhm. Ja, aber ganz komisch. Also, nee. Jetzt, wo wir so drüber reden, finde ich diese Wellentheorie doch auch, die hinkt.
Ja, die hinkt total.
Ja, naja. In ungefähr dieselbe Kategorie fällt die Theorie einer Auseinandersetzung unter den Wärtern, die halt eben in einem tragischen Unfall oder vielleicht sogar in einem Verbrechen gemündet ist.
Das glaube ich eben auch nicht, weil das hätte ja auch, also es gab ja keine Spuren nirgendwo, ne? Das heißt, entweder brauchst du weiterhin einen Sturm, der so wütet, dass er, also es muss entweder draußen stattgefunden haben und der Sturm muss so gewütet haben, dass alle Spuren verwischt sind.
Ja.
Aber drinnen kann ja nichts passiert sein, vor allem wenn da alles bis auf dieses Stühlchen an Ort und Stelle steht.
Ja. Gut, man hätte sich gegenseitig ins Meer schubsen können. Die Theorie hangelt sich halt so ein bisschen daran entlang, dass man eben gesagt hat, dass Donald MacArthur für sein Temperament und für seine Schlägereien bekannt war. Aber ich finde halt auch, die Szenerie am Leuchtturm passt nicht wirklich dazu. Ja. Genauso gut könnten die Männer aber auch einfach so verunfallt sein. Zum Beispiel, indem einer der Männer durch eine plötzliche Windböe oder eine rutschige Felsoberfläche.
Aber dann hätten wir wieder das Rettungsszenario.
Genau, das ist auf jeden Fall. Das ist ein losgelöst.
Wäre einer ja. Einen passiert Scheiße, die anderen
versuchen zu retten und fallen auch rein. Ja. Also losgelöst von irgendwelchen Hüttenkollern oder so oder irgendwelchen psychischen Ausnahmezuständen, sondern das könnte zum Beispiel auch sein, ne? Einer ist draußen. Oder zwei sind vielleicht draußen, es passiert irgendwas und der andere sitzt drin, springt auf, rennt raus, will helfen und dann geht alles vor die Hunde. Ja.
Ey, das finde ich sogar tatsächlich am logischsten. Zwei ziehen sich an, gehen raus, machen irgendwas. Es musste doch auch einer immer da sein, wegen dem scheiß Licht.
Ja, genau.
Einer musste doch da bleiben. Das heißt, zwei haben gesagt, okay, wir ziehen uns an, das ist die Lösung, ich schwör.
Aber ist die Frage, sitzt du dann unten am Esstisch und nicht oben im Turm beim Licht?
Ach, one at the lookout.
Mhm.
Vielleicht ist das aber...
Vielleicht macht man da auch mal so, komm, ich geh mal irgendwas essen.
Vielleicht ist auch so, ich hab da oben jetzt alles gerichtet, das kann jetzt erstmal für einen Moment funktionieren und ich geh mir eben was...
Schnabulieren.
Ich geh mir was essen, muss was pieken. Und dann, und der Rest geht halt quasi gerade raus, so.
Mhm.
Ich meine, wenn der Hunger kickt, kickt der Hunger auch. Also, so. Das halte ich tatsächlich für am wahrscheinlichsten, weil einer muss ja im Turm bleiben, falls irgendwas ist. Und der Rest ist unten und macht irgendwas und er beobachtet die von oben. Er sieht das oder so.
Stimmt, er sieht das ja sogar.
Er sieht, was passiert und will helfen, rennt raus. Deswegen ist er auch in Eile.
Mhm.
Die waren alle sane. Die sind einfach nur die, also die zwei, die rausgegangen sind, haben was gemacht. Ja. Er sieht, okay, die kommen in Not. Ich muss hin.
Mhm.
Zieht sich nichts an, geht raus. Welle kommt, Sturm kommt.
Rutscht aus.
Ja. Aus die Maus.
Dann müssten wir aber, damit diese Theorie zu 100% aufgeht, müssten wir sagen, Die Logbucheinträge sind fake.
Nein. Warum?
Meinst du, vorher war trotzdem Sturm und denen ging es ganz schlecht?
Ja, warum nicht? Die Sache ist, wenn du denkst, dass quasi nichts mehr passieren kann und die machen da ihren Turn weiter. Zwei sind runtergegangen, um die Schäden zu dokumentieren. Mhm. An dem Tag, als schon gesagt wurde, der Sturm hat sich gelegt, Gott sieht alles.
Wir gehen jetzt gucken, was hier kaputt gegangen ist.
Genau. Zwei ziehen sich an und sagen, sie gehen gucken. Der andere hat sich um das Licht gekümmert und hat gesagt, okay, ich richte hier schon mal was zu essen. Er sieht das von oben, die sind unten, irgendwas passiert, einer rutscht weg, was weiß ich, die anderen beiden versuchen zu helfen. Der eine hängt schon mit dran am Felsen und droht auch abzurutschen. Und der dritte rennt runter in seiner Unterbux und fällt einfach auch mit rein.
Das, finde ich, klingt sehr schlüssig.
Oder?
Ja.
Und dann nur sind auch die Logbucheintage okay.
Ja. Also
Einträge.
Du sollst was mit Sprache machen.
Na, danke.
Ich auch. Also die Anlegestelle ist natürlich vom Leuchtturm aus nicht zu sehen, meine ich, weil dann hätte Joseph Moore ja auch vom Leuchtturm aus schon gesehen, dass da Schäden entstanden sind. Die Leuchtturmwärter genauso. Aber es muss ja gar nicht, vielleicht haben sie das auch, vielleicht sind sie auch gar nicht so weit gekommen.
Ne? Eben, das weiß man ja nicht, ja, wo das passiert ist.
Genau, vielleicht wollten sie sich einfach, ne, über die Insel, ja, flanieren, gucken.
Ja, natürlich, ich glaube, das machst du doch auch. Du bist doch auch dafür zuständig, dass alles,
ja,
steht.
Vor allem, wenn du tagelang jetzt wegen dem Sturm da drin,
genau,
gesessen hast, dann flanierst du danach,
genau,
mal über die Insel,
ja, genau,
und guckst,
genau,
wie ist die Lage und.
Ich sag dir, die haben sich aufgeteilt und einer ist da geblieben, weil das Protokoll das vorschreibt. Und der hat dann gesehen, okay, scheiße, die sind in Not, ist mit runter und schwupps.
Ja, und eine Monsterwelle hat es wahrscheinlich trotzdem gegeben. Die hat eben die Anlegestelle verwüstet, aber.
Genau, aber unabhängig davon, was in dieser Nacht, also in dieser Nacht ist es vielleicht nicht passiert. Die Logbucheinträge sind fishy,
ja,
aber echt. Und.
Aber es hat ja angeblich zu der Zeit gar keinen Sturm gegeben.
Muss es ja auch nicht.
Aber die haben doch von einem Sturm da reingeschrieben. Was,
ach,
haben die
so,
denn dann erlebt?
Das ist fake, ja, ja, das stimmt.
Deswegen. Ja, entweder sind die doch fake in unserer Theorie.
Ja.
Dann.
Aber.
Also verunfallt sein können sie auch ohne Sturm und ohne Logbucheinträge.
Aber wieso sollten die dann, also wer soll dann, genau, aber wieso sollten die gefaked worden sein? Also dann ist ja auch noch wieder die Frage, was hast du für ein Motiv, irgendeinen Quatsch von einem Sturm da reinzuschreiben?
Nein, ich meine im Nachhinein, dass die zu der Geschichte hinzu, also es,
ach so,
die sind halt irgendwann aufgetaucht, diese Logbucheinträge.
Ach so, okay,
ne?
Irgendjemand hat die quasi mit eingespeist in diesen Mythos.
Nee, also die gab es schon bei den, die waren schon als Beweismittel irgendwie bei diesen Investigationen dabei. Scheinbar, dieser Joseph Moore hat sie ja angeblich auch gelesen. Aber trotzdem hat man ja immer noch, überleg mal, 1900, das ist extrem lange her.
Ja.
Und ne, man erzählt sich solche Geschichten immer weiter und es wird immer ein bisschen anders und es wird immer ein bisschen, vielleicht stand da nicht irgendwie, oh mein Gott, wir beten und wir weinen, sondern irgendwie, ja, ein bisschen windig. Heute nicht so gut drauf. Weiß ich nicht.
Ja, ja, okay.
So
ein bisschen stille Postmäßig.
Ja, aber, genau. Mhm. Das ist so ein typisches Urban Legend Phänomen.
Ja, 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 ja.
Es kann natürlich auch sein. So. Früher oder später ist eigentlich in jeder Quelle die Rede von diesen Logbucheinträgen. Ich meine, klar, die machen diesen Fall halt um einiges rätselhafter und mysteriöser.
Na, natürlich.
So. Und gruseliger.
Was denkst du denn? Also bist du bei mir?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, es macht voll Sinn, dass zwei draußen waren in ihren Jacken.
Genau.
Einfach nur aufgrund der Kleidung,
genau,
die halt eben gefehlt hat und die noch da war.
Genau die Frage mit dem, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Und ich glaube in dem Fall, was ist was? Ich glaube, in dem Fall war es die Henne. In dem Fall ist es quasi andersrum gewesen, als dann eben mysteriös. Mysteriositätensüchtige Menschen es vermuten wollen. Nämlich, es ist dann so, dass eben zwei draußen waren und nicht der eine rausgerannt ist, die anderen hinterhergegangen sind oder
nee, das glaube ich auch
sondern
nicht.
Sondern es sind zwei draußen gewesen,
ja,
die haben ihre
Leuchtturmwärter-Sachen
gemacht.
Genau, deswegen hatten die ja auch Zeit, sich anzuziehen,
genau,
ihre Öljacken,
ja,
und alles.
Ich glaube, andersrum macht es auch gar keinen Sinn, weil wenn einer losrennt in Unterhose und die anderen...
Dann ziehst du dir keine Jacke
mehr.
Nein,
genau.
Ja. Unterhosen!
Ich weiß überhaupt nicht, wie ich darauf komme, dass der einfach nur eine Unterhose hat. Aber, ja,
um das kurz offiziell festzuhalten. Der Mann hatte sehr wohl eine Hose an. Er hatte nur seine Stiefel und
woher
seine Jacke
nicht. Woher weißt
du
das denn?
Okay, ich kann es nicht wissen. Okay, eventuell hatte der Mann auch eine Hose an, vielleicht aber auch nur eine Unterhose. Vielleicht war aber auch ganz nackt.
Ja, möglicherweise war ein Hofsocke unterwegs, man weiß es nicht.
Okay, man weiß es nicht.
Okay.
Ja, gut.
Entschuldigung, die Woche war sehr anstrengend, ich bin albern.
Ja, es tut ja auch mal gut, ein bisschen zu lachen. Ne? So, wir widmen uns das beim nächsten Mal wieder einem sehr, sehr ernsten Thema.
Ja.
Ich meine, gut, auch hier sind Menschen verschwunden.
Ja, absolut.
Schlimme Sache.
Ja.
Aber so, die Vorstellung, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme.
Gar nicht da raus.
Nee.
Tschüss.
Tschüss, genau. So, tschüss jetzt. Tschüss, wir gehen jetzt. Nein, machen wir wirklich.
Ja.
Das war mal wieder eine True Mystery Folge. Ich finde es immer irgendwie sehr stimmungsvoll,
ja,
sehr gemütlich und manchmal auch echt für eine Gänsehaut gut.
Auf jeden Fall.
Und
ach, ich liebe auch diesen Fall. Ich finde es wirklich cool.
Ja, ist auf jeden Fall ein außergewöhnliches Setting.
Yes.
Und das ist ja auch, wie gesagt, dieses Mystische mit der Folklore und so. Das mag ich ganz gerne. Und ich mag Schottland.
Ja.
Einfach schön.
Yeah.
Ja. Gut, ihr Lieben, dann hoffen wir, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt sicher. Es ist gefährlich da draußen.